Die Saison ist rum und es geht direkt weiter. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Und hallo Alexander Müller.
Hallo Julian, grüß dich.
Und auch hallo an die Zuschauer und Zuhörer, muss man ja eigentlich sagen, da draußen im großen, weiten WWW. Ja, Alex, es ist mullig warm hier in Ludwigshafen. Die Sonne strahlt vom Himmel. Das FCK ist seit, gut einer Woche in der Sommerpause und weiß jetzt auch seit gestern Abend, an dem Tag, an dem wir das aufnehmen, dass er künftig gegen VfL Wolfsburg spielen darf.
So sieht's aus. Der SC Paderborn hat es geschafft in der Verlängerung. 2-1 gewonnen. War eine Überraschung, muss man sagen, dass es Wolfsburg nicht schafft, weil sie ja in der Bundesliga jetzt zuletzt auch einen ganz guten Eindruck gemacht haben und Paderborn ja so ein bisschen geschwächelt hatte auf der Zielgeraden. Aber ja, jetzt geht es da in die VW-Stadt für alle Auswärtsreisenden. Die gute Nachricht, es gibt da einen ICE-Bahnhof.
Genau, und das Stadion ist durchaus in Fußreichweite zu selbigem. Ansonsten das zweite Relegationsspiel zwischen Rot-Weiß Essen und Greuther Fürth ist zu dem Zeitpunkt noch nicht gespielt. Im Hinspiel ging es 1-0 für die Essener aus. Und wenn das so bleibt, kehrt ein Traditionsverein in die zweite Liga zurück. Das war das erste Duell seit 2007, da ist nämlich Rot-Weiß Essen abgestiegen, damals aus Liga 2. Und das betrifft ja auch zwei Lautrer, nämlich Dixon Abiyama und Yannick Mause, der nach allem, was man so hört, nicht mehr beim Verein, sondern in der Heimat in Aachenwald und sich dort in einer Fitti-Bude fittelt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihn betrifft es ja eigentlich nur noch am Rande. Das ist ja.
Naja, er ist formell noch Spieler von Rot-Weiß Essen.
Und der soll jetzt im Fitnessstudio sein, zu Hause? Hast du so Informationen
gehabt? Was man so liest in der Presse, dass er sich da jetzt fit hält in der Heimat. Ob es jetzt eine Muckibude ist oder dann doch der Dorfsportplatz, da diese Haarspalte rein, da kann ich jetzt nicht mehr zu liefern, aber dem ist so. Nun, es gibt auch mittlerweile auf dem Betzenberg die ersten Personal-News für die kommende Saison, nämlich bei Paul Joly ist die Ablöse, die Kaufoption gezogen worden, die im Vertrag war, und der FCK hat einen Ersatztorhüter verpflichtet oder einen Torhüter verpflichtet, nämlich Yannick Onohiol, kommt aus der dritten Liga, hat dort bei der TSG Hoffenheim 2 gespielt, hat im vergangenen Jahr 4 Drittligaspiele gemacht und im Jahr davor 4 Regionalligaspiele. Ich vermute mal, dass der eher so für die zweite Mannschaft des FCK eingeplant ist oder als dritter Torwart hinter Julian Kral, Enis Kamga und dann vielleicht Training.
Kommt ja aus Speyer.
Also
ein Pelzer. Also von daher, ich gehe auch davon aus, dass der wird wahrscheinlich sogar die Nummer 3 sein, weil ich glaube sogar, dass sie in der Regionalligamannschaft eher mit Fabian Heck planen werden.
Ja, wobei, was man da so hört, ist da auch ein Abgang nicht ausgeschlossen.
Okay.
Gut, ich meine, als Nummer 3 ist es ja auch mal nicht ganz unrealistisch, dass du hin und wieder mal in der zweiten aushilfst, wenn es da Konstellationen gibt.
Aber das Torwartteam ist jetzt für die kommende Saison komplett dann?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Da gibt es ja auch in der Jugend noch ein paar, die ja auch durchaus nach oben streben. Aber ich denke, Julian Kral und Enis Kamga sind die beiden Männer, mit denen man da jetzt auf den Positionen 1 und 2 in die neue Spielzeit geht. Was noch ein bisschen unklar ist, sind die anderen ausgeliehenen Spieler. Athanas Tscherniw und Jisoo Kim haben sich schon auf Instagram mit so mehr oder weniger Abschiedsworten an die Fans gerichtet. Da kann man jetzt, das sieht eher aus, als würden die gehen. Noch nichts hört man von Norman Bazet. Möglicherweise, dass man da noch an einer Weiterverpflichtung arbeitet.
Ja, und von denen, die bei den anderen Vereinen sind, da hat wohl, glaube ich, keiner so eine richtige Zukunft am Betzenberg. Es sind ja noch jede Menge. Frank Ronstadt, Viktoria Köln, Janis Heuer, Münster. Wir haben noch Jan Elvedi, ist nach Fürth ausgeliehen. Wir haben noch den Farid Alidou in Braunschweig.
Der hat ja auch lange gebraucht, da um reinzukommen. Jetzt hinten raus lief es ein bisschen besser, aber allem, was man hört, ist das jetzt auch nicht unbedingt das. Der ist auch verabschiedet worden in Braunschweig, also der wird auch zurückkehren, aber ja, würde mich jetzt auch eher wundern.
Ja, und dann haben wir eben schon gesagt, Mause und Abiyama, auch Mause null Chance, Abiyama nur eine klitzekleine Chance, glaube ich, auf den Kaderplatz. Also es sieht eher so aus, dass die ausgeliehen sind, auch dann irgendwo an andere Vereine abgegeben werden.
Wobei, die Watz hat doch, glaube ich, berichtet, dass RWE jetzt auch nicht ganz abgeneigt wäre, den Dixon Abiyama zu halten.
Ja, den werden die halten, da bin ich mir sehr sicher. Also ich meine, da werden die ein paar hunderttausend auf den Tisch legen und hängt halt auch noch ein bisschen von ab, ob sie jetzt aufsteigen. Ne? Also ich würde es ihnen ja wünschen, weil ich finde, dieses Stadion an der Hafenstraße ist ja kultig da. Coole Fußballatmosphäre.
Ja, genau. Und ja, und Rot-Weiß Essen, ne? Natürlich auch ein 54er Weltmeister-Club mit Helmut Rahn, der mit den Walter-Brüdern aus Lautern ja den WM-Titel holt, sensationell damals.
Voller Historie, ja. Ich glaube, die haben sie 55 gab es sogar das Endspiel um die deutsche Meisterschaft, glaube ich, gegen
Rot-Weiß Essen. Das kann gut sein, ja.
50er gegen Rot-Weiß Essen.
Das geht mit dem besseren Ende für die Essener.
Essener, genau.
So. Das ist erstmal so das Grobe, was man jetzt so weiß. Was noch ein bisschen unklar ist, man hört ja immer wieder Nathans Gütte, da sollen Vereine dran sein. Mika Haas soll unter anderem bei Eintracht Frankfurt und Schalke 04 auf dem Radar stehen. Und Mahir Emreli, gut, dass der jetzt mit seiner Situation auf dem Betzenberg nicht so glücklich ist und dass man vielleicht auch beim FCK sich mehr erhofft hat vom so verpflichteten kreativen Impulsgeber in der Offensive, ist auch klar. Da soll es Interesse geben, hieß es jetzt, wurde mal Legia Warschau genannt, es wurde der erste FC Nürnberg genannt, wo er ja herkam und Apoel Nicosia, jetzt hieß es jetzt nochmal weiter vorne, also Legia und Nürnberg sind jetzt wohl erstmal raus, also Emreli will nicht zurück nach Polen und Nürnberg habe kein Interesse laut Bild.
Naja, Zypern ist ja so unter touristischen Aspekten vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, ich glaube aber, wenn wir jetzt hier schon ätzen unter der Hitze, weiß ich nicht.
Ja, da könntest du recht haben, ne? Aber da kommt schon eine schöne Brise vom Meer immer. Das ist ein anderes Klima.
Ach so. Na dann. Dann wollten wir noch mal abwarten, was da noch passiert. Ja, und dann hat der FCK so, ja, ich will es nicht mal Rumpftruppe nennen. Also es ist ein bisschen, da ist noch ein bisschen was zu tun auf dem Betzenberg, was die Personalplanung angeht.
Ja klar, natürlich, es ist noch einiges zu tun. Man braucht zum Beispiel durch den Abgang vom kleinen Hansel braucht man einen zweiten Linksverteidiger. Auf der rechten Seite sind sie ja jetzt mit Asta und Jolie wahrscheinlich ausreichend gut aufgestellt. Da wird man mal gucken müssen und auch im zentralen Mittelfeld, offensives Mittelfeld, könnte man sich auch ohne einen Skytteer-Abgang sicherlich vorstellen, dass da noch was gemacht wird und natürlich in der Innenverteidigung.
Denn da gibt es aktuell genau zwei Spieler, nämlich Jakob Rasmussen und Maxwell Jamfi. Leon Robinson könnte da spielen, wenn es hart auf hart kommt, Fabian Kunze unter Umständen auch, aber dann hast du wieder Lücken im Mittelfeld. Ich glaube, David Schramm hat sich jetzt reingespielt in die erste Mannschaft als Talent. Also da hast du auch wieder einen in der Hinterhand. Man hofft ja auf die Talente Owen Gibbs und Dion Hofmeister noch im weiteren perspektivischen, im weiteren Verlauf des der nächsten Jahre im Mittelfeld. Also da ist noch ein bisschen was offen.
Ja, wenn du sagst, sie haben zwei und für eine, wenn man Dreierkette spielen will, braucht man fünf. So, dann kann man sich ausrechnen, also zwei bis drei müssen da noch kommen. Ja.
Auf jeden Fall. Und Erik Wegesser hat jetzt zwar auch eine Wiederauferstehung erlebt in den letzten beiden Spielen, da Mika Haas ausgefallen ist und er hat gegen Bielefeld und in Magdeburg, wie ich finde, also eine recht souveräne Leistung abgeliefert da hinten links. Also
grundsolide, ja.
Wobei man da auch gehört hat, zumindest, das ist schon ein bisschen her, dass man das hört, dass es da auch durchaus den Gedanken gibt, sich zu trennen.
Ja, ich glaube auch, dass der FCK, wenn da ein anderer Verein auf den FCK zukäme, jetzt nicht traurig wäre. Und ich glaube auch nicht, dass er die ganz große sportliche Perspektive noch hat. Er hat zwar einen Vertrag noch, glaube ich, bis 28, also noch 2 Jahre. Aber da könnte es sicherlich auch einen Verkauf oder einen Transfer geben. Ne?
Wir haben jetzt gut eine Woche Zeit gehabt, die Saison sacken zu lassen. Der FCK ist eingelaufen auf Platz 6, Saisonziel erreicht. Man ist besser geworden als Platz 7. Das ist auf den letzten Metern gelungen durch das 1:0 in Magdeburg und gleichzeitig, dass die Hertha sich in Bielefeld bis auf die Knochen blamiert hat und 1:6 verloren hat, hat man das noch geschafft. Hat man einen Punkt weniger geholt als in der Vorsaison. Ja, Saisonziel erreicht. Ich würde trotzdem eher sagen, wenn man das jetzt vergleicht, würde ich jetzt so, ja, gleiches Niveau wie vorher ungefähr.
Ja, ich finde, man muss dann natürlich immer dazu sagen, wir haben jetzt gerade eben eingangs davon gesprochen, dass Paderborn aufgestiegen ist und Elversberg ist aufgestiegen. Das sind natürlich zwei Vereine, wo sich der FCK mal auf Augenhöhe wähnt zumindest oder sogar bei Elversberg darüber. Und unter dem Eindruck steht es dann natürlich auch, so muss man dann Platz 6 dann halt auch einordnen, finde ich. Das sieht jetzt erstmal ganz sehr, sehr anständig aus, Platz 6 in der zweiten Liga, das ist auch aller Ehren wert. Wenn man natürlich in die Saison reingeht, in die einzelnen Spiele guckt, auch in die Phasen, die sie vor allem in der Rückrunde hatten, wo dann auch jetzt da mal 3 Spieler am Stück verloren wurden, wo es dann Niederlagen 0-4 in Darmstadt, 0-3 in Nürnberg gab. Das führt ein bisschen dazu, dass Platz 6 wirklich eine gute Abschlussplatzierung ist, aber die Stimmung rund um den Club, ehrlich gesagt, das nicht so ganz widerspiegelt. Also es ist eher eine gewisse Unzufriedenheit dann doch immer noch da mit dem Saisonverlauf.
Wobei ich tatsächlich so ein bisschen wahrnehme, dass es jetzt mit etwas ein paar Tagen Abstand so ganz vorsichtig nach oben geht, was Stimmung angeht.
Naja, es war halt extrem wichtig, dass man die Saison mit zwei Siegen beendet. Ne? Das war ja klar, weil jetzt kannst du dann halt tatsächlich mit einem guten Gefühl in die Sommerpause und dann auch in die Vorbereitung starten. Wenn die Saison so wirklich dahin gegangen wäre und sie hätten jetzt am Schluss auch nicht mehr gewonnen, dann wäre das wahrscheinlich nochmal schlechter gewesen. Ich glaube auch, dass das jetzt alles sehr versöhnlich ist. Noch Platz 6 erreicht, das sieht ganz gut aus. Man ist ja sogar punktgleich mit Darmstadt, die Fünfter geworden sind. Also was die Punktezahl angeht, war es glaube ich dann 52 vor Saison 53, das ist ja dann auch ungefähr auf dem gleichen Level. Bleibt aber trotzdem nochmal, wenn man sieht, Elversberg und Paderborn sind aufgestiegen, bleibt natürlich so im Hinterkopf irgendwie das Gefühl, ja, wenn man da und da besser performt hätten, wäre wahrscheinlich viel mehr drin gewesen.
Das glaube ich auch. Also es war zwar nicht mehr so eng wie letztes Jahr, aber mit 2-3 Siegen mehr wärst du auf jeden Fall mal dick im Geschäft gewesen. Und da ist natürlich ärgerlich. Da trauerst du dem Gegentor auf Schalke nach, da trauerst du dem Gegentor in Düsseldorf nach. Und in Elversberg im Hinspiel, wo du dir noch einen Punkt hättest mitnehmen können, da sind schon ein paar Spiele dabei, da hast du mal ruckzuck 6 Punkte, 5 Punkte mehr auf dem Konto. Naja, umgekehrt, die Saison wird noch ein bisschen mehr versüßt, da Fortuna Düsseldorf abgestiegen ist. Was heißt, dass der FCK einen Konkurrenten in der TV-Geldtabelle, der über ihm platziert war, erstmal verliert. Und ich glaube, Fürth, wenn die runtergingen, wäre das auch nochmal gut für den FCK, weil die auch noch vor dem liegen. Aber du bist da der bessere Experte.
Genau, das ist so. Also sowohl Fürth als auch vor allem Düsseldorf lagen klar vor im FCK. Das wären dann schon mal 2 Plätze, die man automatisch gut machen würde. Ja. Von oben kommen natürlich jetzt 3 mit Wolfsburg, Heidenheim und Pauli, die jetzt erstmal logischerweise die ersten 3 Plätze im Ranking einnehmen werden. Vor allem Wolfsburg, ich glaube, das waren 29 Jahre in der Bundesliga. Das heißt also, das dauert halt auch ein bisschen, bis die von den Fernsehgeldern heruntergehen würden. Aber nein, das ist natürlich ein netter Nebeneffekt, auch wenn es natürlich für die Düsseldorfer ganz, ganz, ganz schlimm und bitter ist, weil also da muss man wirklich fast schon Mitgefühl haben, wie die da abgestiegen sind. Und dann mussten die ja noch ihre zweite Mannschaft, die musste dann aus der Regionalliga Zwangsabstieg da, weil da 2 Ligen dazwischen liegen müssen, zwischen erster und zweiter Mannschaft. Also für den Verein ist es einfach eine ganz große Katastrophe, aber der FCK profitiert davon.
Gut, man darf jetzt auch nicht vergessen, nach oben hin ist es ja eh egal, wer da von oben runterkommt, die sind automatisch aufgrund der Bundesliga-Jahre.
Genau. Im Normalfall sind die sowieso immer hier vor dem FCK. Ich meine, beim FCK, dann nach der nächsten Saison fällt ja dann das letzte Drittliga-Jahr raus, da gibt es ja diese 5-Jahres-Wertung und dann können sie sogar nochmal zum Sprung ansetzen, dass sie mit diesen ganzen arrivierten Zweitligisten, die da jetzt über Jahre dabei sind und über Jahre einstellige Tabellenplätze geholt haben, dass sie die auch überholen können.
Gut, also wir nehmen mit aus dieser Saison, ist jetzt versöhnliches Ende, Saisonziel erreicht, alles gut. Natürlich gibt es da auch ein paar Rückschläge zu verarbeiten, aber das haben wir glaube ich auch schon zur Genüge getan in diesem Podcast. Du hast Darmstadt angesprochen zum Beispiel, Nürnberg dient zur Nichtleistung, aber eben auch das erste Mal seit 2020 in Magdeburg gepunktet, also muss man auch mal erwähnen.
Ja, und sie haben halt auch teilweise einfach auch nicht gut gespielt, das muss man dann halt auch sagen. Diese beiden Siege jetzt zum Schluss gegen Bielefeld und in Magdeburg, das war ja Kategorie Arbeitskampfsieg. Da war ja jetzt großer Fußball wurde da nicht dargeboten. Das konnte man auch nicht mehr erwarten am Ende dieser Saison, nachdem sie da so ein bisschen ins Schlingern geraten waren. Aber das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass diese große fußballerische Weiterentwicklung, die ist halt ausgeblieben.
Aber man kann sagen, was der Kader, da war mehr drin, das haben wir eben auch erläutert. Jetzt gucken wir mal nach vorne in die kommende Saison. Was denkst du denn? Ich meine, wir können jetzt noch nicht sagen, wer geht mit Wolfsburg alles in die zweite Liga. Wie ist St. Pauli aufgestellt? Wie ist Heidenheim aufgestellt? Was kommt da mit an Power unten hoch? Wie verstärken sich andere Teams? Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn du da richtige Stellschrauben drehst, dann geht da schon was mit dem Kader, weil der Kader hat auch dieses Jahr gezeigt, dass er es kann, wenn er muss. Und dass da auch, wir haben eben die Spiele genannt, da wäre mehr drin gewesen und dann reden wir auf einmal über Platz 3.
Naja, es gibt bestimmt so ein paar Aspekte, die einen optimistisch stimmen können, schon. Also ich meine, ich finde, man hat jetzt so Leute wie Şahin und Kunze, die kennen jetzt den Lieberknecht-Fußball, haben das jetzt eine Saison mitgemacht. Also die Neuzugänge sind jetzt in diesem Betze-Fußball drin oder müssten drin sein. Man kann zum Beispiel auch erwarten von so einem Spieler wie Berisha, dass der jetzt mal mit einer ordentlichen Vorbereitung dann auch richtig hier ankommt. Also das ist erstmal sicherlich ganz positiv und sieht ja jetzt im Moment so aus, dass zumindest so das ganz grobe Gerüst stehen bleibt aus der Vorsaison. Also es wird zwar relativ viele Transferbewegungen geben, die werden aber weniger Stammspieler betreffen. Also ich meine, wir haben jetzt bei Stammspielern auf der Abgangsseite haben wir jetzt Sirsch und Kim gehabt nach der vergangenen Saison. Dann könnte jetzt unter Umständen vielleicht noch Skytte, wenn da irgendwie ein zweistelliges Millionenangebot Ablöse reinkäme, der könnte dann auch noch weggehen. Aber ansonsten dürftest du denn das Gerüst so zusammenbehalten und hast ja im Hinterkopf auch noch, vergessen wir nicht, dass der Herr Pretalien irgendwann auch wieder sein Comeback feiern wird. Also das wird natürlich jetzt zum Start in die Vorbereitung, das ist noch zu früh. Aber wenn das mal so gegen Herbst oder so geht, wird der wahrscheinlich dann auch zurückkommen. Und der war ja in der vergangenen Saison mit Abstand der wichtigste Spieler in der Offensive. Und wenn der wieder in Form kommt, hast du ja praktisch nochmal einen Neuzugang. Der ist ja dann wie ein Neuzugang zu werten, verglichen mit der Rückrunde.
Wobei ich da einschränkend sagen muss, ja, kommt zurück, aber der Mann ist auch schon, der hat auch schon eine 3 vorne dran stehen und wir wissen auch, dass es nicht gesagt ist, dass du in diesem Alter mit so einer Verletzung, mit einem Achillessehnenriss überhaupt nochmal annähernd an deine Vorleistung anknüpfen kannst.
Deshalb, sie werden diese Integration natürlich mit Bedacht vorantreiben. Da wird nichts riskiert werden. Und wenn der dann halt nochmal die komplette Hinrunde verpasst, das ist ja auch so ein Szenario, was jetzt nicht ausgeschlossen ist, dann werden sie das machen. Einfach, dass er dann in der Rückrunde komplett fit ist. Also ich glaube auch nicht, dass es was bringt, ihn dann so halb fit wieder zu integrieren und dann passiert die nächste Verletzung. Man weiß ja, wie das ist.
Trotzdem, es werden ja durchaus, so ich überschlage jetzt mal im Kopf, 2 bis 3 Stammspieler müssen ja geholt werden, neue Stammspieler, nämlich ein 3. Innenverteidiger, mutmaßlich, beziehungsweise dann noch einen, der so hin wieder mal als Backup einspringt, deswegen mal 1 bis 2 da schon. Und möglicherweise musst du auch im offensiven Mittelfeld nochmal nachlegen. Daniel Hanslik würde ich jetzt nicht als Stammspieler bezeichnen, der jetzt geht, aber der hat ja auch immer wieder regelmäßig gespielt und ich glaube, du hast auch nichts dagegen, wenn du deinen beiden etatmäßigen Offensiven, Marlon Ritter und Nathan Skytte, mal ein bisschen Feuer machen kannst.
Nee, das ist ganz, ganz dringend nötig sogar, das finde ich auf jeden Fall. Bei Ritter, wo du eben gesagt hast, da ist eine 3 davor, das stimmt natürlich bei Marlon Ritter auch, ja, also das, ich finde, er hat auch eine Saison gespielt mit Schwankungen. Also hat,
war ja zwischenzeitlich auch mal nicht mehr ja, Stammspieler.
Ich fand ihn jetzt in der Rückrunde wieder eigentlich stabiler, ja, insgesamt. Aber ja klar, und wenn Skytte den Verein verlassen sollte, dann erst recht. Aber auch jemanden wie Hanslik und so, dann wird man dieses Profil muss man dann halt suchen, ja. So hängende Spitze vielleicht, weil so klassische Strafraumstürmer hast du dann mit Berisha. Und Pretalien, wenn er zurück, dann hast du ja schon 2. Also und Bazet ist dann halt eher der Umschaltstürmer. Dann bräuchtest du halt noch einen 4. dabei, der halt irgendwie noch ein bisschen anderes Profil, noch vielleicht eine spielerische Note, einer für die Ideen oder so.
Du meinst einen wie Maher Emreli?
Jemand wie Maher Emreli, was aber Maher Emreli nie gezeigt hat. So kann man das, glaube ich, formulieren, ja, also aber vom Profil her trifft es schon zu. Also das ist auch, der ist schnell, der hat einen guten Fuß, der hat eine gute Technik, ja. Der spielt so um den Strafraum rum, sowas, den kannst du als Konterstürmer gebrauchen. Also sowas wär auf jeden Fall wichtig, das noch zu haben. Und ja, in der Innenverteidigung auf jeden Fall. Also in der Innenverteidigung muss man eigentlich sehen, dass man 2 gestandene Leute holt, die man problemlos, bedenkenlos sofort einsetzen kann und die Stammplatzniveau haben.
Also wenn ich jetzt hier so gerade mal im Kopf überschlage auf die Schnelle, sind wir jetzt bei 5 bis 6 Neuzugängen, die man braucht.
Ja, wobei ich das jetzt nicht, ich finde das wirklich wir bewegen uns ja in der 2. Liga und für 2. Liga ist das kein riesiger Umbruch im Sommer. Das ist nicht ultra viel. Also ich finde, wenn du dir allein überlegst, 5, du sagst 5, 6, allein im Winter haben sie 4 geholt, im schwierigen Wintertransferfenster, ohne Vorbereitung. Das heißt so 5, 6 im Sommer, wenn die dann halbwegs zeitig da sind und mit nach Südtirol ins Trainingslager fahren könnten, das wäre natürlich die Idealvorstellung. Ja, dann kannst du da schon auf der Basis, auf dem Fundament, was du hast, kannst du dann schon die Mannschaft entwickeln und bist vielleicht Thema Optimismus, vielleicht auch zum Saisonstart schon ein bisschen weiter als andere, die einen großen Umbruch haben. Weil zum Beispiel, wenn du dir anguckst, Wolfsburg, die werden zwar die meiste Kohle haben, aber die werden faktisch die ganze Mannschaft austauschen müssen. Also die haben ja Gehälter, die kannst du in der zweiten Liga eigentlich auf Dauer nicht bezahlen, ja. Und deshalb, und die haben auch einen neuen Trainer wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass das mit Hacking weitergemacht wird nach dem Abstieg. Und du hast den Trainer, der bleibt, und du hast eine Mannschaft, die zumindest in weiten Teilen so bleibt. Und dann ist es, wie gesagt, das Grundgerüst stimmt dann.
Stichwort Trainer, wir müssen auch mal auf die Bank schauen, denn nach allem, was man hört, wird es da ja auch ein bisschen Bewegung geben.
Naja, es gibt Carsten Rump hat ja diese Knie-OP gemacht und da hat es ja hinter den Kulissen offenbar rumort, wie man so hört. Und es spricht einiges dafür, dass er vielleicht nicht mehr zum Betzenberg zurückkehrt. Niklas Martin wird jetzt NLZ-Chef, also der Standard-Co-Trainer praktisch.
Er wird Leiter Leistungsbereich, also U21 bis U17.
Ja, also ja. Genau. Habe ich jetzt mal subsumiert als Chef vom NLZ. Ja, und da hast du dann schon zwei Planstellen frei. Ja? Vielleicht findet irgendwie der Lieberknecht einen, den er so aus alten Braunschweiger und Darmstädter Tagen kennt, weil nach der Geschichte mit Rump ist, glaube ich, schon so ein gewisses Grundvertrauensverhältnis braucht man in so einem Team definitiv. Ja.
Es gibt ja auch noch einen, der mal auf dem Betze gespielt hat.
Sag.
Wunderlich.
Ja, Mike Wunderlich. Ist jetzt, du verfolgst die Regionalliga West wahrscheinlich nicht so, wie ich dich kenne, aber ist leider mit dem Wuppertaler SV, auch Bundesliga-Gründungsmitglied, ist er abgestiegen in die Oberliga und ist jetzt frei. Und wie man so hört, zieht es ihn zurück in die Pfalz.
Also ist noch nicht ganz klar, ob das wirklich funktioniert, aber wie man so hört, Medien aus dem Ruhrpott haben gesagt, dass es da durchaus Interesse gibt. Es ist noch nichts unterschriftsreif, aber man sei da in Gesprächen und er selbst hat es jetzt auch nicht dementiert.
Naja, das ist ja erstmal ein guter Fang, glaube ich, weil den kennen die Leute. Man weiß auch, dass der bringt tatsächlich diese Betze-DNA so mit. Ja. Interessant sein wird dann, wie der sich in so ein Trainerteam dann einfügt, weil er ist ja durchaus ein Charakter mit Ecken und Kanten, was ich auch positiv finde erstmal, weil immer nur stromlinienförmig ist natürlich auch schlecht, das hilft so einer Mannschaft auch nicht weiter, aber er wird sich natürlich da in so ein Trainerteam integrieren müssen und er wird auch dann mit Lieberknecht zusammenarbeiten müssen. Das wird dann schon eine spannende Frage sein.
Also wie ich dich jetzt gerade so höre, gehst du schon ein bisschen Euphorie in die neue Saison?
Nein, Euphorie nicht. Also wir sind ja da immer sehr geerdet. Ich glaube, dass es auf jeden Fall sind die Grundvoraussetzungen erstmal gegeben, ja, dass es einen guten Saisonstart geben könnte. Wie das dann umgesetzt wird, das steht immer nur auf einem anderen Blatt. Ich meine, wir wissen jetzt heute noch nicht, auf welchem Niveau der FCK Neuzugänge präsentiert. Ja, also ob da wirklich welche dabei sind, die vielleicht sogar aus der Bundesliga mal runtergefallen sind oder so, wo du sagst, ja, okay, das ist jetzt so ein Signal, wir wollen angreifen. Also dafür sind wir einfach in einem viel zu frühen Stadium. Da können wir uns gerne irgendwie, was weiß ich, im Mitte Juli oder Ende Juli nochmal unterhalten, um da wirklich eine konkretere Aussage zu treffen. Ich sage nur, man hat halt den Vorteil jetzt, dadurch, dass man Lieberknecht festgehalten hat, dass man jetzt auf relativ gewachsene Strukturen aufbauen kann und nicht wieder irgendwie bei Null anfängt.
Wie würdest du die Saison zusammenfassen? Ich würde jetzt, also ich mache mal einen Anfang jetzt in der Nummer und sage, die Saison, da gab es ein paar ziemliche Höhen, es gab aber auch ein paar ziemlich tiefe Tiefen. 1-6 im Pokal bei Hertha BSC. Wir haben die anderen beiden Spiele schon angesprochen. Aber ich glaube, insgesamt hat sich der FCK da eine fruchtbare Basis geschaffen.
Also ich finde, ich sehe die Saison so ein bisschen zweigeteilt. Ich fand die Hinrunde über weite Strecken dann doch sehr, sehr gut und okay. Also ich finde auch, da erinnere ich nur mal an die dann teilweise begeisternden Heimspiele, die mit den vielen Toren und den Siegen. Aber es war auch ganz klar zu erkennen, dass nach einem guten Start in die Rückrunde, dass da ein Bruch reingekommen ist. Und das kann man so zeitlich festmachen. 2-0 auf Schalke geführt, 2-2 am Ende, irgendwie 87., 92., zwei Tore bekommen, wo sie die klar bessere Mannschaft waren. Und dann gibt es dieses vermaledeite Spiel, Heimspiel gegen Elversberg, wo sich da Pretalien die Achillessehne reißt und wo man dann 3-1 verliert.
Und Robinson vom Platz fliegt.
Genau, rote Karte Robinson, genau. Und da ist, glaube ich, dann der Punkt gewesen, wo die Saison ins Negative so ein bisschen gekippt ist und wo sie dann halt auch ohne Bretagne nicht mehr das Niveau aus der Hinrunde halten konnten und wo es dann wirklich, dann ging es dann wirklich krass auf und ab und es wurde dann aber auch hinten raus wirklich kein guter Fußball mehr gespielt. Also anders als in der Hinrunde, wo du echt noch teilweise guten Fußball gesehen hast, war das hinten raus dann eher schon sehr mäßig und sehr mau. Aber nun, jetzt werden die Karten halt neu gemischt mit der neuen Saison und nochmal, auch das, Lieberknecht ist seine zweite ganze volle Saison und man weiß, wie die Geschichte immer in Darmstadt und in Braunschweig gelaufen ist. In der zweiten Saison ist es unter ihm besser geworden und die Hoffnung kann man halt auch haben.
Zumal Marcel Kloß, der Sportdirektor, ja den Plan hat, bis Ende Juni den Kader weitestgehend zusammen zu haben. Wenn ihm das gelingt und auch Neuzugänge präsentiert, die man sagt, okay, da geht was, dann muss man sagen, Chapeau. Aber wir wissen ja auch, wie es ist. Mal gibt es einen Spieler, der dann doch was anderes will. Dann gibt es einen Spieler, der dann auf einmal dann doch nicht mehr abgegeben werden darf, weil sich ein Teamkollege verletzt hat, wie zum Beispiel im Winter Bruno Ogbus in Freiburg, der ja eigentlich schon auf dem Weg nach Lautern war und dann auf einmal zurück musste, weil sich da die Innenverteidiger alle verletzt haben. Deswegen, ja, so Pläne sind schön, so Pläne sind gut. Ist auch, wie gesagt, wenn es erfolgreich ist, dann kann man auch nur den Hut ziehen. Aber wir wissen auch alle, dass es dann so läuft, dann läuft die Saison an, auf einmal merkst du, oh Mist, der eine, der passt dann doch nicht so rein, brauchst du nochmal einen anderen, dann wird doch nochmal einer geholt, weil sich irgendwo einer verletzt hat. Oder irgendwann kommt ein Spieler auf den Markt aus der Bundesliga, wo du eigentlich nicht sagen kannst, den versuchen wir zumindest nicht mal zu holen. Deswegen, ja, wenn der Kader früh steht, dann wäre das gut, aber man kann eben nicht von ausgehen aus den genannten Gründen.
Ja, gebe ich dir absolut recht. Und dazu muss man dann halt auch immer sagen, jetzt bewegen wir uns schon fast wieder im Floskelbereich, aber die Liga ist halt sehr ausgeglichen. Also wir haben halt wirklich die drei Absteiger, wo ich jetzt bei Pauli und Heidenheim und auch bei Wolfsburg selbst mal ein Fragezeichen mache, ob die gleich wieder oben mitspielen. Aber die sind halt erstmal die Absteiger aus der Bundesliga, die musst du erstmal auf der Rechnung haben. Dann hast du so Vereine wie Hertha, auch selbst Nürnberg, Bochum, Kiel, die haben halt alle ein bisschen andere Ansprüche als das, was sie diese Saison erreicht haben, ja. Und dann siehst du dann halt auch schon, wie groß wieder dieses Feld von den Teams ist, die so mit einem Auge so auf die ersten drei Plätze dann blinzeln. Und dementsprechend weiß man, das wird sauschwer werden, ja. Also das wird sauschwer werden. Es wird wieder eine harte Saison werden. Aber es ist auch jetzt aus der Bundesliga kein Verein runtergekommen, wenn jetzt da irgendwie Borussia Mönchengladbach oder Werder Bremen oder 1. FC Köln runtergekommen wäre, wo du gesagt hättest, oh ja, die sind jetzt auf jeden Fall natürlicher Aspirant auf Platz 1. Das hast du halt nicht, weil ich glaube halt zum Beispiel Wolfsburg wird halt mit diesem Umbruch schwer zu kämpfen haben, vor allem in der Hinrunde.
Vor allem, wenn die Vereinsstrukturen über Jahrzehnte so gewachsen sind, dass du auf Bundesliga-Niveau bist, siehe HSV, die sind ja auch nicht sofort wieder hoch, das hat ja auch ewig gedauert. Was ich mir vorstellen könnte, du hast Bochum genannt, du hast Kiel genannt, die hatten jetzt ihr erstes Zweitliga-Jahr hinter sich, die haben sich jetzt geschüttelt. Mal gucken, was da noch geht.
Ja, wie gesagt, die muss man auf der Rechnung haben. Auch die Nürnberger haben auch haben in der Rückrunde auch einen guten Eindruck hinterlassen. Miroslav Klose ist Nürnberger. Also da sind schon so ein paar dabei, denen man das zutrauen kann, dass die auch Richtung erste Fünf gucken. Absolut.
So, dann sind wir beinahe am Ende. Alex, wir küren jetzt noch den Teufel der Saison. Wen hast du da?
Der Teufel der Saison? Dann ist für mich Mika Haas.
Mika Haas, das Eigengewächs, das ich festgestellt habe.
Das Eigengewächs, der zum Stammspieler in der zweiten Liga geworden ist. Und ich meine, der nicht ohne Grund, du hast vom Interesse von Vereinen wie Eintracht Frankfurt berichtet, der also jetzt schon im Schaufenster für höhere Aufgaben steht. Er hat wirklich eine grundsolide Saison gespielt, hat wirklich ganz wenig Täler so drin gehabt. Ich kann mich erinnern, mal ein, zwei Mal war er dann mal außen vor, aber er hat wirklich durchgezogen. Und ist ein junger Kerl, Anfang 20, also von ihm kann man noch einiges erwarten.
Ich habe jetzt zwei Optionen. Ich könnte jetzt eine nerdige machen und eine, die so ein bisschen mainstreamiger ist.
Mach mal nerdig.
Enis Kamga hat zwar nur ein Spiel gemacht für die Profis, hat natürlich ausgerechnet in dem Spiel gewackelt und hat einen Ball nicht festgehalten, der dann Farid Alidu zum 1-0 beim 2-0 von Eintracht Braunschweig in den Kasten gejagt hat. Aber es ist immer so eine Sache, wenn sich Torhüter etablieren wollen irgendwo. Die kommen langsam von unten hoch. Und ich finde, Enis Kamga hat sich in den vergangenen, ich habe ihn das erste Mal gesehen auf Malta letztes Jahr. In diesen eineinhalb Jahren, finde ich, hat er einen enormen Entwicklungsschritt gemacht. Er ist auch körperlich gewachsen, sag ich mal. Und er wirkt jetzt auch nach diesem Debüt, dass er wirklich turbulent verlaufen ist, sehr geerdet. Er ist U19-Nationalspieler, Mika Haas U20 übrigens. Also das würde ich schon mal würdigen wollen in der Form. Auch weil ich mir sonst sage, also mein anderer Alternativ war Julian Krall gewesen, weil der halt die Bälle, also teilweise Punkte festgehalten hat. Siehe Berlin, siehe auch in anderen Spielen, ist er mit Abstand unser besten, notenbester Spieler. Aber ich glaube, es ist für einen Jugendtorhüter auch gar nicht verkehrt, wenn du vorne dran so einen stehen hast und du dich dann im Schatten so ein bisschen entfalten kannst.
Ja, ich finde auch, das ist ein guter Punkt von dir. Ich finde, der FCK ist ja auch traditionell immer ein Torhüterverein gewesen. Also unter Gary Ehrmann, wie viele große Torhüter, ich sag nur Trapp, Wiese und so weiter und so fort. Ja, also da fallen einem ja sofort etliche Namen ein, die halt beim FCK ausgebildet wurden und die dann einen großen Sprung gemacht haben, irgendwann sogar Richtung Nationalmannschaft. Und auch diese Traditionslinie, die wird wieder ein bisschen aufgenommen. Das ist eigentlich auch sympathisch, finde ich.
Auf jeden Fall. Und ja, der FCK generell wäre, glaube ich, gut beraten, wenn er in der kommenden Saison diese Jugendstrategie weiter verfolgt. Und wir haben das ja auch geschrieben in unserer Saisonbilanz. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und da muss man jetzt auch dranbleiben. Und man sollte vielleicht sich auch bemühen, dass man das ein bisschen unabhängig vom Trainer macht.
Absolut. Das brauchst du für die Zukunft des Vereins. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. Weil du schaffst damit Werte und irgendwann kannst du die dann deine eigenen Leute dann für teures Geld irgendwo hinverkaufen zu einem noch größeren Club. Und ja, das musst du so machen im Profifußball heutzutage.
Gut, dann entlassen wir euch da draußen in die Sommerpause. Wobei nicht ganz in den kommenden Wochen. Da dürft ihr euch hier vielleicht was, ein paar Sonderfolgen gefallen lassen. Ich meine, guckt mal 30 Jahre zurück. Was war denn da? Aber was war denn da nochmal vor 30 Jahren? Ich weiß ja nicht. Ah ja, vielleicht kommt ihr ja drauf. Da gibt es auf jeden Fall was auf die
Ohren. Sagt nur Martin Wagner.
Martin Wagner, sehr gut. Oder Choreografie gegen KSC? Mal schauen. In diesem Sinne, habt einen schönen Sommer. Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und wir hören uns.
Genießt den Sommer. Alles Gute.
Ciao.